Grüezi miteinander, ich begrüße Sie ganz herzlich zu einer weiteren Ausgabe von Weltwoche Daily Spezial Schlagzeilen der Weltwirtschaft mit unserem sehr, sehr geschätzten Investor Leonard, genannt Lenny Fischer. Lieber Lenny, ganz herzlichen Dank, dass du Zeit hast. Vielleicht die erste Frage: Was ist für dich in diesem nicht gerade Sommerloch, weil es läuft doch relativ viel, was ist für dich die Schlagzeile der Woche?
Für mich ist es mehr als eine Schlagzeile. Es ist im Grunde genommen die Coverstory oder Titelgeschichte dieses Wochenende des Economist, der sich mit den potenziellen Auswirkungen der künstlichen Intelligenz beschäftigt. Ich finde das deshalb so interessant. Jedes Mal, wenn man an den Börsen extreme Bewertungen hat, so wie jetzt, also der S&P 500 hat sich eigentlich von den klassischen Bewertungskriterien mehr oder weniger gelöst. Der amerikanische Aktienmarkt stellt ungefähr 200% des US-Bruttosozialproduktes da in seiner Börsenkapitalisierung. Und verschiedene Indikatoren sind Bewertungen, die so hoch sind wie Ende der 20er Jahre. Wir wissen ja, wie das damals ausgegangen ist. Und dann stellt sich immer diese berühmte Frage, bei der es zwei Antworten gibt. Die eine, die der Optimisten ist, diesmal ist alles anders. Und die der Pessimisten ist, nein, 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 es wird das alles, die Gravitationskraft bleibt bestehen, diese Kurse werden wieder korrigiert werden müssen. Und jetzt hat der Economist eine tolle Serie von Artikeln gebracht, die mit einigen radikalen Thesen aufwarten, womit man die Story, diesmal wird alles anders, unterschreiben könnte. Zumeist, wenn wir über künstliche Intelligenz reden, gibt es dieses Horrorszenario, also da ist diese Superintelligenz, die übernimmt die Welt und wir werden dann versklavt. Oder es gibt das, sagen wir mal, andere, die sagen, ach, das ist alles völlig überschätzt, dass wir gar nicht so viel bei rauskommen. Und die sagen, jetzt wartet mal, was, wenn die künstliche Intelligenz vergleichbar ist mit der industriellen Revolution des 18., 19. Jahrhunderts. Und sie kommen da mit einer interessanten Zahl. Bis zum Jahr 1700, das wusste ich so gar nicht, lag das Wirtschaftswachstum pro Jahrhundert, wo man pro Jahrhundert, bei 1%, also bei 0,1% pro Jahr. Null faktisch, es ist stagniert. Danach, mit der industriellen Revolution, hat sich dieses Wachstum verfünfzigfacht. Verfünfzigfacht. Das hat die moderne Welt, die Industriegesellschaft kreiert, in der wir heute leben, den Kapitalismus, wie wir ihn nennen, in dem wir heute leben. Der Economist argumentiert, wenn die Annahmen über KI, künstliche Intelligenz, zutreffen, dann könnte sie einen Wachstumsschub auslösen, der alles in Frage stellt, was wir je vorher gesehen haben. Sie reden von Wachstumsraten im Extremfall pro Jahr von bis zu 20%. Nein, das ist also im wahrsten Sinne des Wortes, die Engländer sagen, mind blowing. Also da kommt man völlig, da kommt man schon gar nicht mehr mit. Selbst beim Lesen kommt man gar nicht mit. Und die Kernargumentation ist, dass künstliche Intelligenz sich so schnell entwickelt hat in den letzten 6, 7 Jahren, viel schneller als irgendjemand noch vor 3 Jahren prognostiziert hätte. Dass es also eine reale und nicht dumme Annahme ist, davon auszugehen, dass sie revolutionär in die Wirtschaftsprozesse eingreifen wird. Und dann kombiniert mit der Robotertechnik, über die wir ja auch schon mal ein paar Mal gesprochen haben, was China und Amerika betrifft, eine Produktivitätsrevolution auslösen, die alles in Frage stellt. Übrigens mit hoher Wahrscheinlichkeit, ich bin jetzt zu alt, aber in deinen jungen Jahren, dein Wertbeitrag, also deine Arbeitskraft potenziell auch überflüssig macht, weil irgend so ein Roman-Bot das noch viel besser machen könnte als du, was ich natürlich bezweifle. Aber und damit also die Grenzkosten von Produktion dramatisch nach unten gehen könnten. Und dadurch Wirtschaftswachstum möglich wird, das sich völlig entkoppelt von der menschlichen Arbeitskraft, weil du hier die menschliche Arbeitskraft in dem Maße gar nicht mehr für den Wertschöpfungsprozess brauchst. Das würde alle Regeln, und so argumentiert auch der Artikel oder die Artikel, ich kann jedem eigentlich nur empfehlen, das zu lesen, wenn man die Zeit dazu findet, würde fast alle Bewertungen und alles, was wir also gewohnt sind, als Prognosen in Frage stellen. Ein kleiner Schwenker dazu, Gestern hat ja Tesla seine Ergebnisse bekannt gegeben und die waren also, sagen wir mal, unterirdisch. Volkswagen heute kommt auch nicht wie mit tollen Zahlen raus, aber das war jetzt für eine Wachstumsaktie, die mit 100 Milliarden bewertet wird, grauenhaft. Also Rückgang im Anzahl der verkauften Autos, Profit runter. Und ja, klar, die Aktie geht runter, aber sie bleibt trotzdem unheimlich hoch bewertet. Die neue Story, an die jünger Elon Musk glauben, ist gar nicht mehr, dass der Mann Autos produziert. Das findet er auch, glaube ich, inzwischen schon viel zu langweilig. Da hat er sich schon längst von gelöst. Er sieht Tesla neben den Chinesen als der potenziell größte Produzent von Robotertechnologie, die wiederum komplett KI getrieben sein wird und damit diese industrielle Revolution. Er sieht sich als Speerspitze auch dieser neuen industriellen Revolution und Tesla produziert dann in 6 Jahren weniger Autos, sondern mehr Roboter, die dann von selber Autos wieder produzieren. Das ist eine spannende Sache. Ich muss offen zugeben, als, ja, man möchte fast sagen, als alternder Spießer und Langweiler tue ich mich schwer mit vielen dieser Annahmen, neige eher zu der Begründung, naja, also jedes Mal, wenn die Kurse völlig verrückt oben waren, kommt irgendjemand mit einer ganz tollen Theorie, warum es also noch weiter geht. Und selbst wenn große Teile dieser Analyse richtig sind, wofür es ja auch gute Argumente gibt, dann geht das nicht so einfach, ohne dass es dazwischen ein paar holpriges Chaos gibt, wie auch ja 1929 bei der Industrialisierung und allem. Also es ist eine unheimlich spannende Frage, die nicht in diese übliche Diskussion geht, wird die KI uns versklaven, sondern wird die künstliche Intelligenz eine Industrierevolution auslösen, die in Geschwindigkeit und Ausmaß alles überschreiten wird, was wir uns auch nur in den kühnsten Träumen vorstellen können.
Jetzt hat man ja da diese Theorie, dass quasi diese KI, dass ein Quantensprung ist, sozusagen ein neues Internet. Ich meine, du stellst jetzt in einem völlig neuen, viel größeren Zusammenhang aufgrund dieses Economist-Artikels quasi eine neue industrielle Revolution. Kannst du dem folgen? Glaubst du, das ist tatsächlich, oder da ist was dran? Glaubst du dem eigentlich, dass das ein neues Industriezeitalter auslösen wird?
Also ich bin auch davon überzeugt und gehöre in der Hinsicht dann auch eher zu den Modernisten, die also glauben, dass die Digitalisierung in Kombination mit der Robotertechnik, also diese Verbindung von künstlicher Intelligenz und Robotertechnologie, unheimlich viele Arbeitsprozesse überflüssig macht. Wir kennen das heute, wenn du in eine moderne Autofabrik hineingehst, wirst du ja kaum noch Menschen sehen, die an Fließbändern stehen, wie noch vor 40 Jahren, sondern das sind alles hochtechnologisierte, robotisierte Prozesse. Aber jetzt käme der nächste Schritt, in dem diese sozusagen Robotik ausgestattet mit künstlicher Intelligenz, so die Annahme, wenn die Entwicklung so weitergeht, in den nächsten 5 bis 10 Jahren die Intelligenz eines Durchschnittsmenschen erreicht und die kognitiven Fähigkeiten eines durchschnittlichen Menschen, ergo ihn substituieren kann bei allen möglichen Tätigkeiten und damit ja im Grunde genommen du nicht mehr gebunden bist in einer Volkswirtschaft an die Mischung aus Kapitalinvestition plus zur Verfügung stehenden Arbeitskräften. Investierst du zu viel und es sind nicht genug Arbeitskräfte da, kriegst du Inflation. Investierst du zu wenig und es sind zu viele Arbeitskräfte da, bekommst du Deflation. Diese Theorie ist, diese alte ökonomische Weisheit des 20. Jahrhunderts gilt nicht mehr. Die würde sich entkoppeln. Mal eine politische Randbemerkung dazu. Wenn das so zutrifft, ist die Einwanderungspolitik Europas ökonomisch, jetzt nicht wert, also moralisch, sondern rein ökonomisch noch irrsinniger, weil du im Grunde genommen Menschen in ein System holst, das diese Menschen als Arbeitskräfte in 10, 15 Jahren gar nicht glaubst. Die Anhänger der Zuwanderung sagen ja, bei einem demografischen Problem, wie wir das ja objektiv haben, brauchst du hohe Zuwanderung, um deine wirtschaftliche Leistungsfähigkeit zu erhalten. Jetzt kannst du über Kriterien für Zuwanderung und alles diskutieren. Wenn aber dieses ökonomische Revolutionstheorem zutreffen würde, dann brauchst du gar keine mehr.
Was würdest du jetzt mit dieser Schlagzeile der Weltwirtschaft, diese KI, das alles durchrütteln wird oder könnte, sagen wir mal immer noch hypothetisch, was würdest du Firmen, Familienbetrieben, aber auch vielleicht Konzernen, was muss jetzt passieren da, damit man da auf den Zug aufspringt, damit man das nicht verpasst? Was würdest du da genau raten?
Also zunächst mal rate ich jedem Menschen davon ab, auf einen Zug aufzuspringen. Das bringt meistens relativ wenig. Also das, was weggefahren ist, ist weggefahren. Dann sollte man lieber über alternative Ideen oder Zugverbindungen nachdenken. Ich glaube, ich kann natürlich nur jedem raten, das versuche ich auch mir selber zu raten, dass man sich diese Argumente genau anschaut, dass man die dahinterstehenden Theorien sich genau anschaut und sich zwingt, sich damit auseinanderzusetzen, selbst wenn es einem nicht passt. Ich hatte eine Diskussion mit einem wirklich brillanten Risikokapitalinvestor. Jedes Mal, wenn ich mit dem spreche, komme ich mir immer ganz klein mit Hut vor, bei all den tollen Ideen und auch historisch betrachtet richtigen Entscheidungen, die der getroffen hat. Und der ist also extrem euphorisch damit und sagt, dass einfach wir nur noch 5 bis 10 Jahre davon entfernt wären, dass gigantische Mengen an Arbeitsprozessen, auch in der Landwirtschaft zum Beispiel oder sonst wo, werden durch Maschinen, ich nenne sie jetzt Roboter, aber die müssen ja nicht aussehen wie wir, das sind halt Maschinen, werden ausgestattet mit künstlicher Intelligenz, das ersetzen, weil diese Kombination aus künstlicher Intelligenz und Robotertechnik, das ist genau, ja, sozusagen, also wenn du in den Vatikan gehst, das ist genau der Moment, Michelangelos, wo der göttliche Funken in diesem Moment, der digitale technische Funken überspringen wird auf diese bisher dumme Maschine, der Roboter, der nichts anderes ist als eine Menge an mechanischen Teilchen. Der wird sozusagen durch KI beseelt in gewisser Hinsicht, ohne dass dieser Begriff jetzt wörtlich zu meinen ist. Und erhält damit Produktivmöglichkeiten, die wir uns gar nicht vorstellen können. Roman, du darfst nicht tiefer in mich hineinbohren, weil ein Mann in meinem Alter kann nur begrenzt deine Fragen hier beantworten. Ich sage das auch nicht, weil ich damit dem Zuhörer sagen möchte, das stimmt oder das stimmt nicht, sondern ich sage es einfach nur, weil ich fasziniert war von den Argumenten in diesem Artikel und darum sage, man muss sich damit auseinandersetzen. Ich persönlich würde immer noch die These vertreten, das mag alles zutreffen, das mag auch alles so passieren. Aber bis dahin würde ich mich trotzdem nicht damit ausruhen, dass das jede verrückte Marktbewertung legitimiert. Da werden auch noch ein paar Schrauben abfallen. Und meistens kommt es dann ja doch ganz anders, als man denkt.
Aber jetzt trotzdem noch ganz eine kleine Frage, eine Randbemerkung kannst du ganz kurz abhandeln. Was würdest du Investoren oder dem Kleinanleger da raten? Was ist da angezeigt? Muss man da seine Due Diligence quasi auf die Digitalisierungsmöglichkeiten oder Aktivitäten eines Unternehmens ansetzen? Wie würdest du da vorgehen? Ist da oder auch defensiv first?
Also, sorry, da bleibe ich bei meiner Linie, von der ich auch nicht abweiche. Übrigens, die großen Anhänger dieses, ich sag's mal jetzt, neuen ökonomischen Theorems würden sagen, dass die primäre Einnahmequelle dann der Zukunft die sozusagen der Rentier ist, also das Einkommen, dass man das passive Einkommen, das man aus Investitionen erzielt, weshalb in Silicon Valley dieses Schlagwort, du musst jetzt so viel Geld zusammenraffen, wie geht, um das dann in diese zukunftsfähigen Unternehmen zu investieren und von den Dividenden zu leben, weil ja unklar ist, in welchem Maße und zu welchem Preis deine eigene Arbeitskraft nachgefragt wird. Also wir werden im Grunde genommen danach zu einer Gesellschaft der Rentiers, entweder vom Staat alimentiert oder durch die Dividenden aus diesen immer produktiver werdenden Firmen. Ich bleibe bei meiner immer Aussage, 50% in Realassets, also Aktien, auch Immobilien, 25% in Cash, in Reserve halten, wer weiß, was kommt, und 25% in Gold oder Äquivalenten. Da ändere ich nichts dran, auch nicht nach diesem Artikel. Und zwar deshalb nicht, weil ich einfach ja, zu langweilig und konservativ bin, um dann eine quasi religiöse neue Erkenntnis so zu übernehmen, dass ich alles, was ich habe, darauf verwetten würde. Ich bin da eher ein bisschen langweiliger.
Vielleicht eine neue Erkenntnis hat sich auch in der EU in Brüssel aufgetan, als man diesen Trump-Deal, den Deal mit Japan beobachtet hat. Die haben ja einen Deal von 15%, glaube ich, Zolldeal abgeschlossen, auch unter Bedingung der Gegenleistung der Investitionen der Japaner in den USA. Was gibt es dazu zu sagen?
Ja gut, das ist für mich ja natürlich wieder immer in vielerlei Hinsicht spannend. Also zum einen haben die Japaner also einen Deal mit 15% Zoll gemacht, die Börsen feiern, alle sind unheimlich glücklich und die FT schreibt dummerweise seit einem halben Jahr, Taco, Trump always chickens out. Es ist doch genau, was wir hier seit Monaten diskutieren, das ist ja genau die Trump-Philosophie. Ich fordere so viel, wenn es am Ende 15% sind, sind alle glücklich. Wenn der vor einem halben Jahr reingegangen wäre, und er hätte gesagt, ich versuche einen fairen Deal zu verhandeln. Ich hätte gerne so 15, 20%. Und alle sagen, das ist ja völlig verrückt, das kannst du doch gar nicht machen. Jetzt hat er 15%. Alle finden es toll, weil er mal 40 gefordert hat. Der andere Aspekt, der dabei so interessant ist, ist, das ist wieder ein typischer Trump-Deal. Keiner weiß eigentlich genau, was da gedealt wurde. 550 Milliarden wird Japan in den nächsten Jahren in Amerika investieren. Und es stand sogar in mehreren Artikeln under the guidance of the US President, dass er aber als Vermögensverwalter der Japaner ein kleines Nebengeschäft aufmachen will. Da bleibt natürlich tausend Fragen offen. Erstens, in welchem Zeitraum sollen diese 550 Milliarden in was? Was zählt als Investition? Nur Investitionen in neue Fabriken oder auch der Kauf von Staatsanleihen? So genau weiß das niemand. Ich finde die Zahlen nur deshalb so interessant, weil ohne jede Teilnahme der Weltöffentlichkeit, also ohne weitere Kommentierung der internationalen Wirtschaftspresse, hat sich die gesamte deutsche Wirtschaftselite mit ihrem neuen Papi, dem deutschen Bundeskanzler, vor dem Kanzleramt versammelt zu einem schönen Foto und haben gesagt, wir werden in den nächsten Jahren, keine Ahnung, über 600 Milliarden investieren. Auch da weiß niemand genau, was da als Investition gilt und was nicht. Ich musste nur angesichts dieser beiden Zahlen so ein bisschen lachen und habe gedacht, also sozusagen der Aufbruch der deutschen Wirtschaft ist ein Betrag, den die Japaner mal ebenso nebenbei in Amerika investieren wollen. Also du merkst, wir leben in einer Welt, früher haben wir immer gesagt, im Englischen sagt man Smoke and Mirrors, also es ist so viel PR auf allen Seiten. Diese deutsche Veranstaltung war auch eine reine PR-Nummer. Und der Deal, den Trump mit Japan macht, hat auch viele Aspekte eines PR-Deals, weil er sich jetzt natürlich entschlossen sagt, okay, ich habe mit China einen Deal, obwohl auch kein Mensch genau weiß, was für einen Deal er da wirklich mit China hat. Er mehr so, die verhandeln jetzt ganz ruhig weiter. Ich habe mit Japan einen Deal, ich habe mit dem und dem anderen Land einen Deal. Das ist natürlich Druck auf die Europäische Union, die immer gehofft hat, sozusagen die ganze Welt würde sich gegen Trump vereinen und dann gemeinsam ihn in die Knie zwingen, Taco-mäßig eben. So läuft's anscheinend nicht. Und die Europäische Union findet sich sogar immer isolierter. Sie hat ja gerade dieses große Treffen mit den Chinesen, das auch kein durchschlagender Erfolg. Wie soll es denn auch sein, wenn man die ganze Zeit die Chinesen beschimpft hat, wird man ja kaum plötzlich in die Arme genommen werden. Die Europäer merken auch gerade, dass die Chinesen sich überhaupt nicht dafür interessieren, wenn die Europäer sagen, ihr habt gefälligst russische Sanktionen nicht zu unterlaufen und so weiter und so fort. Also es ist, ob in China ein Reissack platzt oder die Europäische Kommission nach China fliegt, scheint so ungefähr aus Sicht der Chinesen dieselbe strategische Relevanz zu haben. Die Europäer spüren ihre strategische immer größere strategischen Bedeutungsverlust. Wenn ich nochmal zu Thema 1 zurückkommen darf, auch wenn man ja immer sagt, man darf nicht bei Themen springen. Mit jedem, mit dem ich darüber diskutiert habe, sagt mir eindeutig, der Kampf bei der künstlichen Intelligenz findet zwischen China und Amerika statt. Europa, Deutschland mit seinen großen 600 Milliarden PR-Ankündigung spielt faktisch keine Rolle. Das ist Also wenn man den Economist-Artikel auch nur zum Teil Glauben schenkt, dann ist das eine besorgniserregende Erkenntnis und Ich möchte fast hoffen, dass ein paar Leute in der Kommission, um Unternehmer mache ich mir weniger Sorgen. Die sind da geprägt, dass sie schnell reagieren, wenn es notwendig ist. Ich mache mir Sorgen um die europäische Politik, die irgendwie nicht so richtig mitbekommt, dass um sie herum die Welt sich verändert, während sie weiter, ich möchte fast sagen, ewig gestrig vor sich hin agiert.
In diesem ganzen Zollstreit Amerika, Europa, was kann die EU, was kann Brüssel da eigentlich als Druckmittel in die Waagschale werfen, um sich dann nicht selbst zu schaden?
Naja, es gibt kein Druckmittel, ohne sich selber zu schaden. Also diesen Sanktionspaket, man muss es ja schon Sanktionspaket nennen, über, ich glaube, 100 Milliarden oder was, das da geschnürt wurde. Das würde Amerika schaden. Insbesondere denken die Europäer natürlich darüber nach, Amerika da zu treffen, wo es besonders verwundbar ist. Das ist in diesem ganzen Digitalthema, Digitalbesteuerung und so weiter. Da reagieren die Amerikaner auch überhaupt sehr, sehr, unentspannt, weil das ist schon eine Achillesferse. Also nur, wenn die Europäer das machen, dann sollten wir nicht vergessen, wir sind aber digital kolonialisiert. Ja, was ist denn unsere Alternative? Wir haben alle wir besetzen diese Märkte nicht. Ja, wir haben nicht genug eigene Feuerkraft, weil wir die letzten 10, 15 Jahre hat sich die europäische Politik mit anderen Themen beschäftigt und nicht die Digitalisierung von nach vorne gebracht. Und die bringt man übrigens auch nicht mit Digitalisierungsministern nach vorne, von dem ich überhaupt noch nie was gehört habe, seit er im Amt ist, noch am Rande erwähnt. Sondern das kannst du nur machen, indem du ein Umfeld schaffst, in dem Unternehmen mit möglichst wenig Bürokratie und möglichst wenig Auflagen riskante Wetten auf die Zukunft eingehen, nämlich in unbekannte Technologien zu investieren. Und genau dieses Umfeld haben wir in Europa nicht. Also Europa hat die schwächere Verhandlungsposition gegen Donald Trump. Es wird aber, ich glaube, es wird einen Deal geben, allein schon, weil die natürlich geopolitischen Interessen viel zu groß sind, also die Gemeinsamkeiten immer noch. Keine Ahnung, wo er rauskommt. Die Europäer hoffen ja jetzt auch mit 15%. Ich habe ja den Verdacht, dass der Trump schon aus reiner Boshaftigkeit der EU dann 20% draufdrückt, weil er auf jeden Fall der Europäischen Union im Grunde genommen seinen Disrespekt fasst oder wir werden nicht mehr so respektiert, wie wir mal früher respektiert wurden.
Vielleicht noch, um da noch mit einem Lichtblick zu enden, was wir ja immer versuchen, zumindest wir versuchen es.
Das war doch alles positiv. Wir
Ja,
wissen nur
aber
nicht,
was
wie es
ist da?
ausgeht.
Ja gut, aber was ist da eigentlich, was stimmt dich optimistisch für Europa? Was ist da, warum sind wir nicht verloren hier auf diesem Kontinent? Uns geht's ja unter dem Strich immer noch gut.
Ja, wer reich ist, braucht länger, bis er pleite ist. Aber das wäre also für mich noch das, was mir am wenigsten Hoffnung geben würde. Nein, was mir Hoffnung gibt, ist, dass wir haben nach wie vor hervorragende Hochschulen, wir haben dynamische Unternehmen, Unternehmerpersönlichkeiten, wir haben eine zu großen Teilen sehr gut ausgebildete, auch einsatzwillige Bevölkerung immer noch. Mit sehr viel wir haben sehr viel Kreativität auch. Also das ist, ich bin nicht für Europa pessimistisch per se, aber ich finde langsam, dass es mal an der Zeit ist, dass insbesondere die Politik in dieser EU-Politiker von ihrem hohen Ross runtersteigen und sich irgendwann mal hinstellen und sagen, okay, wir haben schwere Fehler gemacht. Wir haben die Prioritäten falsch gesetzt. Und anstatt weiterhin dem Rest der Welt und den eigenen Bürgern moralinsaure Dauervorträge über Umwelt und sonst was und Demokratie und irgendwas zu halten, sich darum zu kümmern oder wie die deutsche Politik sich in geopolitischen Fantasien aufzulösen, in den Alltag der Länder reinzugehen und zu sagen, was können wir machen, damit ihr besser wertschöpfen könnt. Das ist das, was ich erwarte. Wenn das nicht kommt, dann bin ich übrigens pessimistisch. Ich glaube nur, dass in einer Demokratie früher oder später die sogenannte Mehrheit sich nicht, also die Mehrheit der Politik sich nicht gegen eine Veränderung in der Bevölkerung stellen kann. Auch wenn sie es immer noch versucht.
Lieber Lenny, ich danke dir für diese Ausführungen. Ihnen danken wir ganz herzlich für die Aufmerksamkeit. Wir wünschen Ihnen eine gute Restwoche und bis zum nächsten Mal bei Schlagzeilen der Weltwirtschaft mit unserem sehr geschätzten Investor Leonard Fischer. Vielen Dank.